dieses Entsetzen bin ich auch den Rest meines Lebens nicht mehr losgeworden. Und ich bin ziemlich sicher, er hat Judentransporte gesehen in den Osten. Und wusste auch genau, was mit ihnen passiert ist. Dass eher rational darüber gesprochen wurde, dass aber unten drunter eine ganze Menge Gefühle gebrodelt haben. Erfahrungen zu diesem Thema, sowohl emotionale als auch eben inhaltliche, mit Menschen zu teilen. Also da würde ich durchaus sagen, das hat mir so am meisten geholfen.
Warum fühlen sich so viele Menschen in Deutschland eigentlich einsam, obwohl wir von 84 Millionen umgeben sind? Und was könnte dieses ständige Funktionieren müssen, dieses Hässeln eigentlich noch mit einem Krieg zu tun haben, der seit 80 Jahren vorbei ist und den niemand von uns selbst erlebt hat? Willkommen zu Krieg ich nicht raus, dem Podcast, den Deutschland nicht hören will. Ich bin Mira, selbst Nachfahrin traumatisierter Deutscher. Und ich spreche hier mit Menschen, die den Mut hatten, hinzuspüren. Dorthin, wo es in ihren Familien lange keine Worte gab. Menschen, die erzählen, wie die deutsche Kriegsgeschichte bis heute nachhallt, in ihren Beziehungen, in ihrem Körper, in ihrem Alltag. Und was passiert, wenn wir anfangen, diese Geschichten endlich laut zu machen? Heute spreche ich mit Christine. Sie ist 60 Jahre alt und von Beruf Lehrkraft für Pflegeberufe und Gestalttherapeutin. Christine, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Mira, ich grüße dich.
Meine erste Frage ist, kannst du dich noch erinnern, kannst du festmachen, wann du das erste Mal mit dem Thema Zweiter Weltkrieg in Verbindung gekommen bist? Kannst du dich erinnern, ob das als Kind war, als Jugendliche, in der Schule, in der Familie?
Ja, daran kann ich mich erinnern. Ich war, glaube ich, sogar noch sehr klein. Aber das Thema Krieg war im Grunde genommen auch immer in Gesprächen präsent. Zwar nicht unbedingt jetzt zwischen mir und meinen Eltern, aber zumindest in Gesprächen, wenn Nachbarn zu Besuch kamen oder Freunde, die ja in der Regel die gleiche Altersstruktur hatten, da war das grundsätzlich auch Thema. Und als ich dann älter war, wurden die Kriegserlebnisse für meine Mutter offensichtlich immer drängender und dann hat sie auch uns Kinder gegenüber davon erzählt. Und ja, mein Großvater selbst hat relativ wenig darüber gesprochen, aber ich muss auch sagen, ich habe ihn als Kind wenig gesehen. Ich wusste aber, dass er Soldat im Krieg gewesen ist. Mein Vater war zu Ende des Krieges, ist der gerade noch eingezogen worden. Also da muss er schon so 15, 16 gewesen sein in dem Dreh. Ne? Und so war das natürlich auch immer ein gewisses Thema in unserer Familie.
Also ihr habt darüber gesprochen, das finde ich ja spannend, denn es ist ja doch oft so gewesen, dass er geschwiegen wurde über das Thema.
Ja, das war in meiner Familie aber anders, zumindest was meine mütterliche Seite anging. Mein Vater war da etwas distanzierter. Meine Mutter ist aus meiner Sicht heute schwerst traumatisiert. Und um diese Erfahrung offensichtlich immer wieder zu verarbeiten oder sich dem immer wieder hinzuwenden, hat sie halt immer wieder bestimmte Erlebnisse oder Ereignisse erzählt. Und das hat sich auch bis ins hohe Alter durchgezogen, bis meine Mutter im Grunde genommen an einer demenziellen Erkrankung gelitten hat. Also das, glaube ich, da ist der Ursprung. Ne? Man sagt ja, Traumatisierungen sind etwas, wenn Menschen das nicht verarbeiten können, dann retraumatisieren sie sich immer wieder selbst, um das Trauma aufzulösen, was natürlich so nicht funktioniert.
Ja. Was hat es mit dir gemacht, also dass da so viel drüber gesprochen wurde? Wie war das für dich? Kannst du dich da, was erinnerst du da?
Ja, also an was ich mich am deutlichsten erinnere, ist so ein Grundgefühl, dass ich schon sehr früh eine tiefe Abneigung gegen Krieg empfunden habe. Ich war noch sehr jung und ich habe eigentlich ich würde mal sagen, meine Mutter hat angefangen, als ich so das erste Mal das mitgekriegt habe, da muss ich so 5 gewesen sein, war ich einfach erschreckt und entsetzt. Und über die Ereignisse, die meiner Mutter widerfahren sind. Und dieses Entsetzen bin ich auch den Rest meines Lebens nicht mehr losgeworden. Das ist so das Wichtigste. Also ne, so im Kleinkinderalltag war das irgendwie immer so ein durchgezogenes Thema auch. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mit meiner Großmutter unter einem Dach gewohnt, mit meiner Mutter und meinem Vater. Und natürlich war für meine Großmutter das Thema noch relevanter, aber sie hat nicht so sehr darüber gesprochen, war aber natürlich an den Gesprächen beteiligt. Und so. Und emotional habe ich eben dieses Entsetzen darüber nie verloren. Aber auch so eine gewisse Form der geheimen Faszination. Also ich kann das nicht beschreiben, aber es führte in späteren Jahren für mich dazu, dass ich mich sehr stark mit diesem Zeitraum NS-Zeit, Zweiter Weltkrieg auseinandergesetzt habe und eben mir, glaube ich, eine große Menge Wissen angeeignet habe und ja auch heute noch keine Dokumentation auslassen kann, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Und manche davon habe ich schon 5-mal gesehen, beispielsweise. Also das ist mir geblieben als Thema, als Lebensthema auch.
Lebensthema, inwiefern machst du das auch beruflich?
Ja, ich bin von Hause aus Lehrerin für Pflegeberufe, war lange Jahre auch als freiberufliche Dozentin unterwegs. Ich bin Gestalttherapeutin auch und habe eben relativ früh auch dann angefangen, mich mit diesen Themen insofern auseinanderzusetzen, dass ich begonnen habe, darüber Workshops und Vorträge zu machen. Und ich bin eben auch Teilnehmerin der Selbsthilfegruppe Kriegsenkel e.V. in Dortmund. Und über diesen Weg gibt es eben immer wieder Kontakte und Austausch zu diesem Thema. Und gleichzeitig ist es natürlich so, weil ich mich eben auf das Thema Kriegsenkel spezialisiert habe, dass halt auch Klienten, die dieses Thema haben, zu mir kommen, um ein Stück weit auch Vergangenheit und was das in ihren Jugendkinderzeiten in ihrem Elternhaus zur Folge hatte, mit all den weiterführenden Traumatisierungen, um die eben aufzuarbeiten.
Was ich spannend finde, ist, Lisa, dass da so viel in deiner Familie darüber gesprochen wurde. Hast du denn auch Erinnerungen, dass da Gefühle im Spiel waren? Also hat da auch mal jemand geweint? Das war alles fürchterlich, das war schrecklich oder war das eher rational?
Nee, also ich, was ich wahrgenommen habe, ist, dass eher rational darüber gesprochen wurde, dass aber unten drunter eine ganze Menge Gefühle gebrodelt haben. Aber erzählt wurde eigentlich immer in einer relativ sachlichen Form, die von denen ich manchmal wahrgenommen habe, dass wenn das erzählt wurde, dann wurde das immer so von außen erzählt, als hätte das gar nichts mit dem Thema zu tun, was beispielsweise meine Mutter selbst betroffen hatte. Ja? Sie erzählte zwar von ihren Emotionen, aber auch die wurden sachlich erzählt. Also so habe ich das erlebt. Es war eher so ein Gespräch über verschiedenste Sachfakten. Und dass damit eine Emotion verbunden gewesen wäre, konnte ich zumindest oberflächlich nicht wahrnehmen. Aber als Kind spürt man das. Da ist mehr. Ja? Da brodelt was. Da stimmt was nicht. So. Also das kann ich so beschreiben, ja.
Wenn du über diese Erzählungen deiner Familienmitglieder sprichst, über die Vergangenheit da während der NS-Zeit, während des Krieges, nur mit dem du dich wohlfühlst, was du teilen möchtest. Aber ist da irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder was du teilen wollen würdest, was sie da erlebt haben und was dich irgendwie besonders vielleicht schockiert hat oder weil du gesagt hast, das hat in dir auch so einen Schock ausgelöst?
Ja, als Kind hat so als wichtigste Geschichte vielleicht mich am meisten betroffen gemacht und natürlich auch entsetzt, war eine Flüchtlingsgeschichte meiner Mutter. Meine Mutter ist aus Ostpommern geflohen, zusammen mit meiner Großmutter, meiner Großtante, also die Schwester meiner Großmutter und meiner Großmutter mütterlicherseits. Und dann war noch ein angeheiratetes Kind dabei von meiner Tante. Und diese im Grunde genommen fünf Personen mit Kind sind gemeinsam auf die Flucht gegangen. Und eine Geschichte ist die, und dann kann ich auch noch eine zweite erzählen, also der Grund, warum meine Eltern oder meine Mutter eigentlich zusammen mit ihrer Großmutter aus Ostpommern geflohen ist, war der, dass eben die Russen und die Polen, die haben sich dort vereinigt und haben zusammen gegen die deutsche Wehrmacht und den Nationalsozialismus gekämpft. Und es ist mir nicht mehr so bekannt, ob es jetzt ein Pole oder ein Russe war, es spielt auch gar keine Rolle. Jedenfalls es sind Männer ins Haus gekommen, also Soldaten, und meine Großmutter und meine Mutter waren dabei, Rübenkraut zu kochen, um Zuckerersatz herzustellen. Und meine Mutter hat sich wohl so erschreckt, als die Soldaten praktisch plötzlich in der Küche oder im Wohnzimmer standen, also waren ja so Wohnküchen, dass sie sozusagen mit Schreck den Topf vom Herd geholt hat und hat sich das ganze Bein verbrannt. Also hauptsächlich den Unterschenkel, aber auch Teile des Oberschenkels. Und dann heilte das natürlich nicht. Und dann kam man, wie man das damals so üblich war, kamen dann alte Hausmittel zum Einsatz und dann hat man halt Puder in die Wunde gestreut, um das zum Abheilen zu bringen, was natürlich eher kontraproduktiv war, als dass es geheilt hat. Und meine Großmutter mütterlicherseits mussten dann auf die Flucht gehen, also weil eben sie sozusagen, kann ich sagen, rausgeschmissen wurden. Sie hat das immer als rausgeschmissen bezeichnet. Also sie mussten dann sozusagen flüchten vor der großen Welle der Soldaten, die kamen. Und meine Großmutter war eine sehr, sehr weise Frau, trotz ihrer Einfachheit. Und sie hat, glaube ich, im Vorfeld gesehen, wenn ich jetzt nicht mit meiner Tochter Land gewinne, dann wird's schwierig. Weil meine Mutter war 13 und war ein hübsches, junges Mädchen. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht erzählen. Und ja, jedenfalls hat dann meine Großmutter meine Mutter auf einen Karren gepackt, also so ein Holzkarren. Und mit diesem sind sie dann auf die Flucht gegangen, mit ein bisschen, was sie eben an Habe mitnehmen konnten. Und ja, und dann hat meine Mutter gesagt, sie hat Fieber bekommen. Ein Teil hat sie von dem ersten Stück Weges gar nicht mitbekommen. Dann ist sie wach geworden, weil sie Schmerzen hatte. Dann wollte sie Puder auf die Wunde streuen, und was sie aber erwischt hat, war offensichtlich eine kleine Tüte Waschpulver, die mit auf die Flucht genommen worden war. Aus welchem Grund auch immer. Also offensichtlich war meine Großmutter so weit vorausschauend, okay, ich brauche mal ein bisschen Waschpulver oder sowas. Und dann hat sie diese Tüte genommen, weil die nicht gekennzeichnet waren, und hat sich das Waschpulver auf die Wunde gestreut. Und sie hat gesagt, sie hat dann erzählt, sie hätte geschrien wie am Spieß, weil das so wehgetan hätte. Aber das Interessante wäre gewesen, dass die Wunde dann endlich mal geheilt hätte. So, ne? Und das ist so ein Erlebnis, was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Und auf der weiteren Flucht war es dann wohl so, dass diese Kleinfamilie, die Frauen, die jetzt unterwegs waren, einen Zug erwischt haben, eine Art Viehtransport, wie das so in den letzten Aufbäumen der Kriegstage üblich war. So, also wurden eben versucht, möglichst noch Flüchtlinge zu evakuieren, was eben so ging. Und dann hat man eben so Viehwagen zusammengestellt zu einer Lok, und die fuhren mal oder mal fuhren sie nicht. Und so auch in diesem Fall. Also sie haben dann diesen Zug bekommen konnten, den nehmen. Ich weiß aber nicht von wo. Das hat meine Mutter mir nicht erzählt. Also das war jedenfalls kein wesentliches Inhaltsthema. Und dann kam dieser Zug, wo, ging dann gegen Westen. Und dann hielt der Zug plötzlich und ein Pole ist gekommen und wollte mitten im Winter die Stiefel meiner Mutter haben. Meine Mutter hatte so Feldstiefel an und sie sollte die ausziehen und dann hat sich, Entschuldigung, hat sich meine Großmutter dazwischen geworfen und hat sich begonnen, also nachdem der Pole sie dann auch angegriffen hat, sich zu wehren. Und meine Großmutter war eine große, also nicht eine große, aber eine breite, kräftige Frau. Die war es arbeiten gewöhnt. Also ich glaube, wenn die zuschlug, konnte die zuschlagen. Das hat sie auch gemacht. Aber natürlich war er stärker. Es war interessanterweise auch nur einer. Und er hat sie dann massiv zusammengeschlagen. Und dann muss es wohl so gewesen sein, dass Großmutter, meine Großtante und meine Mutter sie gemeinsam halb bewusstlos in den Zug gezogen haben. Und meine Großmutter hat hinterher geäußert, ich habe mich davor gefürchtet, dass ich nie wieder wach werde. Und meine Mutter hat gesagt, ich habe mich davor gefürchtet, dass sie nie wieder gesund wird. So. Also das sind so zwei Geschichten. Ich sag jetzt mal, wenn sie die mit 5 oder 6 erzählt bekommen, dann, dann ist da ein riesengroßer Haufen Entsetzen. Also so habe ich das als Kind erlebt. Und es ist so, dass ich dann aus diesen beiden Geschichten im Grunde genommen auch Bilder gemacht habe. Also ich habe, obwohl ich weder Haus noch Zug gesehen habe und auch nicht bei der Situation dabei war, ich habe von beiden Situationen Bilder im Kopf. Kann natürlich sein, dass die assoziativ sind, wenn man sich viel darüber angeschaut hat in Dokumentationen und Ähnliches, dann weiß man, wie das ausgesehen hat. Aber ich hatte schon als Kind Bilder davon und da hatte ich noch keine einzige Dokumentation gesehen. Und diese Bilder, da bin ich im Grunde auch nie losgeworden.
Ja, erstmal danke, dass du das so teilst.
Ja, und es gibt noch eine Geschichte, die ich kurz erzählen kann, dass mein Vater mal berichtet hat, dass sein Vater gesagt hätte, der war bei der Eisenbahn und war offensichtlich dort auch als Soldat eingesetzt, hatte irgendwie mit der Eisenbahn zu tun und diese zu betreuen und hat gesagt, ich habe Dinge gesehen, die uns Deutschen nie verziehen wird. Und mehr hat er dazu nicht geäußert. Und ich bin ziemlich sicher, er hat Judentransporte gesehen in den Osten. Ne? Und wusste auch genau, was mit ihnen passiert ist. Ja, also das sind so wesentliche Erlebnisse. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe mehr. Aber das sind Dinge, die mich eben auch als Kind bereits sehr beeindruckt haben oder erschreckt haben.
Verständlicherweise, ja. Verständlicherweise. Wenn du, wenn du jetzt sagen müsstest, was wären denn Dinge, die heute noch Einfluss auf dein Leben haben, also aufgrund dieser Erzählungen?
Ja, das kann ich sehr deutlich sogar. Es gibt zwei Aspekte. Also meine Familie war dann in den Wirtschaftswunderjahren und danach unglaublich auf Sicherheit und finanzielle Sicherheit bedacht. Gleichzeitig gab es, also meine Mutter und mein Vater hatten ein großes Haus, 300 Quadratmeter groß, gab es so ein Horten und Sammeln von, ich nenne das 70er-Jahres-Insignien oder Güter, also haufenweise Rosenthal-Porzellan und alles das, was so damals als Statussymbole galt. Und sowohl meine Großmutter als auch meine Mutter haben massiv Dinge gehortet Und ich kann mich auch daran erinnern, dass teilweise haben 120 Flaschen Schnaps im Keller gestanden, mit der Begründung, für Schnaps kriegt man immer was zu kaufen. So. Und das war auch so in meiner Familie, dass immer auf äußerste Sicherheit geachtet wurde. Also die Finanzrahmen mussten stimmen. Es war wichtig, in Sicherheit zu leben. Es war wichtig, Vorsorge zu treffen für bestimmte Aspekte, die entsprechenden Versicherungen zu haben, all diese Dinge. Und gleichzeitig hat mein Vater mit einer unglaublichen Disziplin versucht, eben Karriere zu machen, obwohl er eigentlich eher künstlerisch kreativ war. Und er hat das in einem gewissen Rahmen auch geschafft und hat darüber eben eine hohe finanzielle Sicherheit für seine Familie, aber auch für seine Kinder geschaffen. Und das ist so dieses Sicherheitsdenken. Du hast mich ja gefragt, wie ist denn das heute für mich? Dieses Sicherheitsdenken habe ich immer noch. Also und auch dieses auf Vorrat sein. Also bei mir einen leeren Kühlschrank gibt's nicht. Das löst Panikattacken in mir aus. Ich formuliere es mal so, ne? Und oder eine leere Gefriertruhe oder so etwas oder ein gewisses Maß an Konservendosen. Und ich bin auch gegen alles und jedes gut versichert und habe auch ein sehr gutes finanzielles Polster. Ich formuliere es mal so. Das ist so der eine Aspekt. Also immer auf Sicherheit, immer alles auch genau beobachten, mitkriegen, nur nicht ja die Dinge aus den Augen verlieren. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass ich muss noch dazu sagen, meine Mutter ist ein uneheliches Kind gewesen und das hat ihr Zeit ihres Lebens sehr viel ausgemacht. Und die Folge davon war, dass sie selbst eine hohe Verunsicherung gegenüber sich selbst und ihrer Person hatte. Und das habe ich auch. Also mir fehlt so etwas, ich nenne das, und Therapeuten würden sowas auch so nennen, Urvertrauen aus verschiedensten Gründen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man niemandem traut, sondern es hat etwas damit zu tun, dass man sozusagen der Umwelt und dem Universum nicht traut. Ja? Also sowas, mir kann es ja gar nicht gut gehen oder so. Und da ist immer mit so einem Misstrauen. Kann ja jetzt gerade nicht sein, dass es mir gut geht. So, diese Dinge. Also das ist so am deutlichsten.
Gibt es irgendwas Bestimmtes, was du sagen würdest, was dir besonders geholfen hat oder so? In Bezug auf die, ja, vielleicht die Aufarbeitung deiner Familiengeschichte, oder?
Ja, also das eine ist, ich habe im Laufe meines Lebens sehr bewusst mehrere Therapien gemacht, Psychotherapien. Da kann ich auch offen mit umgehen. Und zwar immer entsprechend auch themenbezogen. Bis hin eben, dass ich auch nochmal versucht habe, diese Geschichten eben aufzuarbeiten, von denen mir erzählt worden ist, was ist da wirklich an mich übertragen worden und was nicht, sodass ich heute sehr bewusst mit diesem Thema umgehen kann und auch oft weiß, wenn ich beispielsweise bestimmte Verhaltensweisen, die mich verunsichern, an den Tag nehme, ah ja, Moment, da, ne, denk nochmal drüber nach, da könnte so eine Linie sein und du musst dem aber nicht mehr folgen. Es ist nicht deine Geschichte, die ich dort ausleben muss. Ja? Das sind die Dinge, die mir selbst am meisten geholfen haben, neben meiner gestalttherapeutischen Ausbildung, die ich gemacht habe, weil darüber auch nochmal so ein anderes eigenes Bewusstsein für mich entstanden ist und die Dinge. Und die mich eben auch in der Lage versetzt, Erfahrungen zu diesem Thema, sowohl emotionale als auch eben inhaltliche, mit Menschen zu teilen. Also da würde ich durchaus sagen, das hat mir so am meisten geholfen, wenn das deine Frage beantwortet.
Tut es ja. Ja, spannend. Wenn wir jetzt mal auf unser Land generell gucken, wie erlebst du den Umgang mit unserer deutschen Geschichte in Deutschland?
Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Gesellschaftsanteile in unserem Land. Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und die auch versuchen, Erinnerung und Wissen, Faktenwissen am Leben zu erhalten, um daraus eben zu lernen oder Rückschlüsse zu ziehen. Dann gibt es sicherlich eine große Gruppe Menschen in unserem Land, die das gar nicht interessiert, die sagen, ach, das ist doch schon lange her, was hat das denn mit mir zu tun, das ist doch mein Leben, so. Und es gibt ja auch mittlerweile eine ganze Reihe Menschen, die in unserem Land das Thema negieren. So. Die sagen, naja, gut. Und diese politischen Strömungen erleben wir gerade in Deutschland. Was ich schon erlebe im Unterschied ist, als ich junge Frau war, so um die 20, war das noch gar nicht so ein großes Thema in der Gesellschaft, dass man sich ja darüber so unterhielt, wie war denn der historische Background und wo war da Ursache und Wirkung und wieso kam es überhaupt tatsächlich dazu? Sicherlich auch, weil Forschungsergebnisse noch nicht vorgelegen haben, die ja heute existieren. Ja, und heute erlebe ich das so, dass durchaus auch unser Land mehr Wert darauf legt, durchaus auch auf seine negative Geschichte zu gucken. Es ist eben gesellschaftlich sehr gestreut, aber es gibt eben doch mittlerweile Einrichtungen, Museen, Ausstellungen, ganz viel Dokumentationen, Forschungsergebnisse, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen. Und das begrüße ich sehr, weil ich glaube, dass wir diese Geschichte lebendig halten müssen in der einen oder anderen Form. Und auch teilen müssen mit unseren nachkommenden Generationen, soweit das möglich ist. Ja, jede Generation hat ihre Dinge und die junge Generation hat ihre Dinge. Und trotzdem, glaube ich, kann man Dinge teilen.
Gibt es irgendwas, was du, sagen wir mal, denen weitergeben wollen würdest oder was du denen sagen wollen würdest? Was würdest du dir da, wenn man es so sagen will, wünschen im Umgang oder so mit der deutschen Geschichte? Oder?
Ich würde mir wünschen, dass Nachkommen der Kriegskinder, weil die Kriegskinder selbst ja mittlerweile verstorben sind oder natürlich aufgrund der Altersdemoskopie jetzt versterben. Also meine eigene Mutter ist 2023 gestorben. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass die heutige Kriegsurenkelgeneration ein bisschen wach ist dem gegenüber, was da passiert ist, um nicht in die gleiche Falle zu laufen. Und ich habe große Ängste davor, dass der Rechtsruck in Deutschland passiert und daraus eben die Wiederholung einer Geschichte erfolgt. Das würde ich mir wünschen von der Kriegsurenkelgeneration. Ich benehme mal diese Begrifflichkeit. Also eine Wachheit gegenüber dem, was passiert und auch zu sagen, okay, sowas wie Demokratie braucht Geduld. Klar kann ich mit einem Schlag alles ändern, wenn ich einen Diktator vor der Nase habe, keine Frage. Aber das kann nicht zielführend sein. Und die Zielführung ist zu sagen, okay, ich muss an einer Demokratie letztendlich mitgestalten. Und das fehlt mir heute ein bisschen. Es gibt engagierte junge Menschen, viele, keine Frage, aber es gibt auch eine ganze Menge andere.
Ja, es ist so ein Wunsch da nach schnellen Lösungen, nach schneller Veränderung und da ja, passen manche Parteiprogramme, sind da eher drauf abgezielt als andere, da hast du völlig recht. Finde ich einen schönen Satz, Demokratie braucht Geduld. Den nehme ich auf alle Fälle so mit, ja. Ja, Christine, schön. Danke, dass du das alles so offen teilst. Gibt es denn noch was du loswerden wollen würdest zu dem Thema, was du hier lassen wollen würdest, nachdem wir jetzt drüber gesprochen haben?
Ja, also ich habe an diesem Podcast teilgenommen, als du sozusagen diesen Aufruf dafür gestartet hast, weil ich gedacht habe, es ist nochmal eine Möglichkeit, vielleicht Menschen auch der Kriegsenkelgeneration Mut zu machen. Also ich bin 60, ja. Und ich möchte einfach Menschen dieser Generation Mut machen, sich vielleicht diesem Thema doch nochmal hinzuwenden, um möglicherweise auch Ursachen zu finden, warum es dem einen oder anderen an bestimmten Ecken schlecht geht und er weiß es noch gar nicht. So. Und auf der anderen Seite, dass er vielleicht Möglichkeiten findet oder sie Möglichkeiten findet, über dieses Thema auch eigene Verhaltensweisen oder Dinge eben diesbezüglich zu reflektieren und klarzubringen, ah, Moment, da war was. Und das hat was mit mir zu tun, auch heute noch. Und da würde ich gerne Menschen der Generation 1960 bis 1965, in dieser Generation spricht man von Kriegsenkel, es gibt aber auch einige, die noch in den 50er Jahren geboren sind, möchte ich Mut machen, sich nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch wenn es möglicherweise schmerzlich ist.
Ja, das hast du schön gesagt. Wie fühlst du dich jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben?
Es kommen natürlich immer wieder, wenn ich darüber rede, Emotionen hoch. Ja, und das finde ich auch gut und richtig. Aber mir geht es jetzt gut. Und ich bin auch ein kleines bisschen stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. So.
Wie schön. Was für schöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank, Christine, für deine Ehrlichkeit und auch dein Vertrauen, hier so zu sprechen. Ich glaube, es ist sehr wertvoll für alle Zuhörenden. Vielen, vielen, vielen Dank. Alles Liebe dir.
Das war mein Gespräch mit Christine. Wenn dich die Folge berührt hat oder du was draus mitnehmen konntest, dann freue ich mich total, von dir zu hören. Du kannst mir einfach eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes. Wenn du deine Geschichte hier selber mal in einer Folge teilen möchtest, dann freue ich mich außerdem auch, von dir zu hören. Und wenn du diesen Podcast wertvoll findest, dann findest du dort auch einen Spendenlink. Damit kannst du mich zum Preis eines virtuellen Kaffees unterstützen und dafür sorgen, dass ich das hier weitermachen kann. Danke fürs Hören und bis zur nächsten Folge.